Und ich glaube, da haben wir einen guten Kompromiss gefunden, dort einen guten Haushalt zu beschließen.
Der, wenn ich richtig informiert bin, bei minus 32,8 Millionen Euro liegt. Martin, wie kann man da guter Dinge sein? Wie kann man damit zufrieden sein?
Gilt es meines Erachtens, und deswegen ist es richtig, das eine oder andere auch zu schieben, wie das Friesenstadion. Es gilt, Schwerpunkte zu setzen und die dann auch umzusetzen, anstatt an vielen verschiedenen Baustellen rumzudoktern und nachher nichts umzusetzen.
Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tine Talks hier in Husum, ganz in der Nähe der Tine, nämlich auf dem wunderschönen Husumer Weihnachtsmarkt, wo im Hintergrund fleißig geklopft wird. Denn wir befinden uns um die Mittagszeit.
Es ist mittags um eins ist das gut.
Mittags um eins am Mittwoch heißt es hier hoch die Tassen. Und wir sind mehr in Mang, wir sind mittendrin. Denn so ist auch das Konzept. Wir wollen mittendrin sein, um über Themen aus Husum zu sprechen. Und wer uns zuschaut, hat mitbekommen, unser Bürgervorsteher ist heute auch mit dabei, Robert Koch. Moin Robert, schönen guten Morgen, Mahlzeit.
Ja, vielen Dank, Tore. Schön, dass ich hier sein darf und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und du wirst ab und an mal was sagen, wenn du das Gefühl hast, jetzt muss ich mal was sagen, denn ich weiß gar nicht, was du zu sagen hast. Ich weiß gar nicht, was du in Husum eigentlich tust, außer regelmäßig in der Zeitung zu sein. Da steckt ja viel mehr hinter. Und was wahrscheinlich die wenigsten wissen, du wirst da nicht mal für bezahlt. Du machst das im Ehrenamt. Dazu aber im Laufe des Gesprächs mehr. Ich möchte mit Martin anfangen, der vor wenigen Wochen Besuch bekommen hat. Von einem Herrn, der unser Bundeskanzler ist. Friedrich Merz war in Husum. Hast du das eigentlich arrangiert, Martin?
Nee, das habe ich nicht arrangiert. Das kam tatsächlich vom Land, von der Staatskanzlei runter, die Idee, dass der Kanzlerbesuch, der als Antrittsbesuch im Land Schleswig-Holstein stattgefunden hat, bei uns ist. Und es waren mehrere Rathäuser zur Auswahl. Und ja, wie wir alle wissen, haben wir hier ein wirklich wunderschönes Rathaus in exponierter bester Lage. Und ich vermute mal, dass das es war, dass die Staatskanzlei und den Ministerpräsidenten dazu veranlasst hat, das Ganze hier zu machen.
Was ein Privileg für Husum, unabhängig der Person. Unabhängig der Person, unabhängig der Partei, dass der Bundeskanzler nach Husum kommt. Und du hast nun persönlich mit ihm gesprochen. Was sagt Friedrich Merz über die graue Stadt am Meer?
Ja, es ist natürlich, klar habe ich mit ihm gesprochen. Das war ein Besuch, muss man sagen, der ist durchgetaktet, das ist ganz klar. Und im Vorfeld findet natürlich auch viel statt an Absprachen, an Protokoll. Es ist wirklich alles genau überlegt und vorgestellt. Am Ende ist der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Von daher schon ein sehr, sehr würdiger Besuch, der uns gefallen hat. In Husum hat er ja leider gar nicht so viel Zeit verbringen können. Es hat ihm gefallen, das Rathaus hat ihm gefallen. Wie es organisiert war hier von meinen Leuten im Rathaus, hat ihm auch gut gefallen. Und von daher, denke ich, haben wir einen positiven Eindruck bei ihm hinterlassen, aber nicht nur bei ihm, sondern sicherlich hat es auch dem Landeskabinett gefallen.
Und ich glaube, die Stadt Husum hat dadurch ganz viel tolle Presse erfahren, keine Selbstverständlichkeit und wie schön, dass das funktioniert hat. Wir wollen aber über kommunalpolitische Themen sprechen, wir wollen über Stadtpolitik sprechen und da bist du eigentlich ein richtiger Ansprechpartner für, oder? Robert, fass doch mal kurz zusammen, was macht ein Bürgervorsteher?
Ja, genau. Vielen Dank, Tore, dass du das erwähnst, weil ich glaube, dass der eine oder andere berechtigterweise manchmal gar nicht so auf dem Zettel hat, was so ein Bürgervorsteher so den ganzen Tag macht. In erster Linie habe ich natürlich noch einen Hauptjob. Ich habe einen Hauptarbeitgeber. Und wie du es schon erwähnt hast, der Bürgervorsteher ist ein Ehrenamt, ein sehr umfangreiches Ehrenamt, was aber sehr, sehr viel Spaß macht. Man kann es grob beschreiben. Es teilt sich eigentlich in zwei Bereiche. Einmal das Repräsentative, was ich mir zusammen mit dem Bürgermeister teile. Und,
Der ehemals Bürgervorsteher,
ne? Genau, der genau weiß, was das Repräsentative bedeutet. Natürlich auch mit unseren Vertretern, das teilen wir uns. Und auf der anderen Seite sitze ich der Politik vor, leite das Stadtverordnetenkollegium, bin in allen Ausschüssen vertreten, also anwesend. Und da leiten wir dann die politischen Geschicke. Das sind so die beiden Sachen, die eigentlich zu erwähnen sind.
Dann, Robert, bleib mal direkt dran. Heute Abend, Mittwochabend, 10. Dezember, kommt ihr ja nochmal zusammen. Am späten Nachmittag, um über was zu sprechen und wer kommt da zusammen?
Also es ist so, wir haben heute am 10. Dezember, normalerweise am Donnerstag, heute ist es am Mittwoch, zum letzten Stadtverordnetenkollegium zusammen. Das ist die Sitzung aller Stadtverordneten, alle 38, wo wir dann endgültig über, heute eigentlich hauptsächlich über den Haushalt entscheiden und den verabschieden, sodass er schnellstmöglich dann genehmigt wird und wir handlungsfähig sind im nächsten Jahr.
Ob das so alles umgesetzt wird wie gedacht, wissen wir jetzt noch nicht. Das wisst ihr spätestens morgen. Du bist da guter Dinge. Wie zufrieden seid ihr denn mit dem Haushalt für 2026?
Also ich bin grundsätzlich zufrieden damit, weil wir einen Haushalt haben, der, glaube ich, gut konsolidiert ist. Das heißt, wir haben...
Was heißt das?
Konsolidiert ist, wir gehen rein in die einzelnen Punkte, ob Projekte oder sonstige Ausgaben, freiwillige Ausgaben, was auch immer, dort anfällt und gucken, ob wir uns das leisten können, ob wir uns das leisten wollen, konsolidieren, streichen etwas zusammen. Und ich glaube, da haben wir einen guten Kompromiss gefunden, dort einen guten Haushalt zu beschließen.
Der, wenn ich richtig informiert bin, bei minus 32,8 Millionen Euro liegt. Martin, wie kann man da guter Dinge sein? Wie kann man damit zufrieden sein?
Ja, tatsächlich wurde konsolidiert im Vorfeld. Das hätte also noch ein größeres Defizit sein können. Allerdings muss man schon schauen, dass man jenseits der strukturell notwendigen Ausgaben, die man ohnehin hat, auch noch das ein oder andere eintaktet, was investiv ist, was Husum voranbringt. Und das ist durchaus der Fall. Da kann man nicht immer die schwarze Null schreiben. Ich bin trotzdem zuversichtlich, nachdem wir da eine umfangreiche und gute Konsolidierungsarbeit gemeinsam mit der Politik geleistet haben, dass der Haushalt heute zum Beschluss kommen wird. Und dann habe ich das Ziel, den im Januar nach Kiel zu schicken. Denn das muss ich, weil er genehmigungspflichtig ist. Das ist immer, wenn ein Haushalt ein Defizit aufweist, dann muss man ihn in Kiel genehmigen lassen. Dann ist man da nicht alleiniger Herrscher des Verfahrens. Aber ja, was das Defizit angeht, das ist hoch, hört sich auch sehr dramatisch an. Ist es auch. Allerdings ist das einem Umstand geschuldet, nämlich der Thematik der Gewerbesteuereinnahmen, die ja immer erheblich schwanken können. Wir machen natürlich eine auch ausgeklügelte Vorausberechnung der Gewerbesteuer, haben das aber nicht ganz alleine in der Hand. Da ist ja auch noch das Finanzamt, das am Ende eine Veranlagung für die, ja.
Wir sprachen von Hauptjob.
Bei den Betriebsprüfungen macht und dementsprechend kriegen wir dann Rückzahlung oder Nachzahlung und so ist das Defizit begründet.
In dem Fall eine Rückzahlung der Gewerbesteuer, eine recht hohe Rückzahlung der Gewerbesteuer. Ich bin kein Profi auf dem Fachgebiet, lässt sich aber daraus schließen, dass die Gewerbesteuereinnahmen nicht so hoch sind wie gedacht, was sich möglicherweise daraus erklärt, dass die Einnahmen hier in der Stadt nicht so gut sind, wie erhofft.
Nee, das ist
also der Handelstreibenden?
Nein, das ist tatsächlich nicht der Fall, dass wir da einen Einbruch haben. Das ist wirklich maßgeblich einem Einmaleffekt geschuldet.
Welchen?
Die ganze Sache. Und jenseits. Also
welchen?
Jenseits, naja, das sind jetzt Firmendinge, die wir nicht öffentlich sagen können.
Okay.
Aber es ist nicht nur das Thema Gewerbesteuer, das da mit einzahlt. Daran hängt dann natürlich auch ein entsprechender Finanzausgleich an den Kreis, den wir leisten müssen oder wo wir eben Mittel zurückbekommen. Wenn wir viele Gewerbesteuereinnahmen haben, müssen wir auch viel abgeben, Kreisumlage und Finanzausgleich. Und entsprechend, wenn wir wenig Einnahmen haben und ein Defizit, dann kriegen wir Mittel zurück. Insofern hat man da immer so einen Wellenbewegung, die sich jetzt eher schon achterbahnmäßig darstellt als seichte Wellen in diesem und im nächsten Jahr. Mhm. Nächstes Jahr ist dafür ein Plus zu erwarten, aufgrund der Problematik oder aufgrund die Umstände. Aber da wird Husum schon durchkommen.
Was heißt das denn jetzt für uns drei als Bürgerin, als Bürger der Stadt Husum, wenn der Haushalt so beschlossen wird mit minus 32,8 Millionen Euro? Was heißt das für uns? Was hat das für Konsequenzen für unseren Alltag hier in Husum? Ist das merkbar? Ist das spürbar? Und falls ja, wo?
Naja.
Oder kann uns das eigentlich wurscht sein?
Naja, wurscht auf jeden Fall nicht. Also wir beschäftigen uns ja akribisch mit den Zahlen, mit dem Haushalt. Hinzu kommt ja auch, dass wir alle ehrenamtlich sind, dass wir nicht Fachmänner sind, alle nicht Diplom-Finanzwirte sind, die dort rumlaufen.
Die Politikerinnen und Politiker.
Genau.
Die Stadtpolitiker.
Genau, die Stadtpolitiker. Was die Husumer Bürger angeht, merklich ist davon direkt jetzt nichts direkt. Natürlich muss man sich Sorgen machen, wenn der Haushalt defizitär ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch gewillt sind, investive Maßnahmen zu ergreifen. Deswegen richtig negativ wird der Husumer Bürger davon jetzt nichts merken.
Ja, es wirkt sich natürlich schon erstmal auf die Verschuldung aus, klar, ja. Was erstmal nichts Schlimmes ist, solange man eben auch Investitionen tätigt und tatsächlich. Ja, ist natürlich der Spielraum größer, wenn man mehr Mittel zur Verfügung hat. Er ist geringer, wenn man ein Defizit hat. Aber trotzdem wird das ein oder andere auch für Husum auf den Weg gebracht oder ist es auch schon? Wir haben da ja ein paar Großprojekte gehabt, die wir ja mit Anfang der Wahlzeit und mit Anfang meiner Amtszeit übernommen haben. Und da, finde ich, tut sich doch schon ein bisschen was. Und das darf man auch mal positiv bemerken.
Von welchen Projekten müssen wir uns denn kurzfristig erstmal verabschieden, beziehungsweise welche werden aufgeschoben und welche davon zu eurer Unzufriedenheit?
Naja, ich kann kurz was dazu sagen. Also es ist immer schwierig, dann irgendein Projekt, sag ich mal, zu schieben, zu streichen. Wir haben uns jetzt bei einem größeren Projekt, was wir schieben möchten und wollen, was wir aber weiterhin auch bauen wollen, für das Vereinsheim des Husumer Sportvereins entschieden. Da ist es so, dass wir ja auch ganz, ganz viel für den Husumer Sportverein aktuell auch getan haben und auch tun.
Nächstes Jahr kommt der Kunstrasenplatz.
Der Kunstrasenplatz ist in der Planung, wird nächstes Jahr gebaut und da haben wir dann entschieden, es ist für uns, ich sag mal, das kleinere Übel, dann das Vereinsheim ein Jahr später zu bauen. Ne? Sowas zum Beispiel.
Was dafür wird quasi umgesetzt? Ja, eins fällt raus, für eins wird sich entschieden, weiter voranzutreiben. Nennt er doch gerne mal ein Beispiel. Und auch eine Begründung.
Ja, also mit dem Sportplatz bzw. Friesenstadion hat der Bürgervorsteher angesprochen. Mhm. Kunstrasenplatz geht tatsächlich los. Da werden wir einen Termin für einen Spatenstich demnächst kriegen. Und da freue ich mich auch, dass das wirklich eine Aufwertung für die Sportstadt Husum darstellt und für die Vereinswelt, dass wir da was machen können. Darüber hinaus haben wir ja auch noch andere Großprojekte wirklich vor der Brust, die wir nicht schieben wollen, die wir jetzt umsetzen wollen, wo wir auch schon ein gutes Stück weit voran sind in der Planung oder noch weiter. Und da gilt es meines Erachtens, und deswegen ist es richtig, das eine oder andere auch zu schieben, wie das Friesenstadion.
Nützt ja auch nichts.
Es gilt, Schwerpunkte zu setzen und die dann auch umzusetzen, anstatt an viel verschiedenen Baustellen rumzudoktern und nachher nichts umzusetzen.
Ich meine, letztendlich, ihr könnt es nicht allen recht machen. Es wird immer Menschen geben, die unzufrieden mit Entscheidungen von euch, von Politik, von Verwaltung sind, natürlich. Und wenn das Vereinsheim in Husum nicht gebaut wird, kann ich mir auch gut vorstellen, dass eine Person ganz besonders unzufrieden ist und das auch kundtut bei euch. Aber irgendeine Kröte muss man ja schlucken. Du sprachst von Projekten, die dann priorisiert werden. Welche sind es außerhalb des Husumer Sportvereins?
Ja, nur also, Tore, nochmal dazu, dann, dass wir einen Kunstrasenplatz kriegen, das finde ich total super. Und ich kann mich gut erinnern, dass das Thema auch seit 6-7 Jahren diskutiert wird mit Kunstrasenplatz. Jetzt kommt er. Also,
und ein Kunstrasenplatz darf man sich nicht unterschätzen. Das ist ein kostspieliges Projekt.
Auch als Nutzer finde ich, das ist ein kostspieliges, ein aufwendiges Projekt, das wir sicherstellen, dass wir mit eigenen Mitteln finanzieren für unsere Husumer Vereinswelt. Und wie gesagt, das dauerte auch lang genug, bis wir hier zur Umsetzung kommen. Und genauso bezieht sich das auf andere Projekte. Ich nenne mal das Dockhook.
Lass uns gleich mal explizit über den Dockhook sprechen, gerne. Aber noch zur Politik. Die Politik durfte sich einigen, muss sich einigen. Wir leben in einer Demokratie und hat sich entschieden, okay, wir priorisieren gewisse Projekte. Welche sind das, Robert, die du mal hervorheben möchtest? Zwei Stück.
Naja, es ist, wir planen weiter am Schwimmbad. Wir haben letzte Woche und hoffentlich auch heute beschlossen, dass
wir... Können wir auch über Schwimmbad gleich nochmal separat sprechen?
Können wir gerne über Schwimmbad reden. Wir freuen uns über die Planung der Dockhook-Spitze. Wir freuen uns über den Förderbescheid, der da gekommen ist.
Ja.
Weil unser Beschluss war damals an diesen Förderbescheid gekoppelt. Nicht in der Summe, aber an eine prozentuale Kopplung. Und deswegen freuen wir uns, dass das Projekt losgehen kann. Und nochmals, ich kann den Bürgervorsteher, ich bin Bürgervorsteher.
Bürgervorsteher AD.
Genau. Kann ich auch nochmal bestätigen. Also wir als Politik stehen mit den Institutionen, wie jetzt auch den Husumer Sportverein, stehen wir in guten Gesprächen. Also es ist jetzt nicht so, dass da jemand von Kopf gestoßen wird und gesagt wird, hier, wir bauen jetzt nichts mehr für dich, sondern wir besprechen das natürlich auch und das pflegt Martin als Bürgermeister auch, dort die Gespräche zu führen. Und deswegen, glaube ich, ist das auch ein guter Kompromiss, den wir da gefunden haben.
Gut, also ich höre raus, es wird festgehalten, unter anderem an dem Ausbau, an dem Umbau der Dockhook-Spitze und auch am Schwimmbad. Worüber wollen wir als erstes sprechen? Dockhook oder Schwimmbad?
Nehmen wir vielleicht erstmal das Schwimmbad, weil wir da noch weniger konkret und verbindlich sind. Da sind wir noch in der Planungsphase.
Genau, da ist jetzt noch nichts abgerissen worden, wie im Gegensatz zum Hotel am Dockhook.
Wird ja da sowieso nichts. Kommt ja an einen anderen Ort, wie du weißt.
Genau, da ist noch nichts passiert, wirklich. Genau. Deswegen ist das noch ein bisschen Zukunftsthematik. Nichtsdestotrotz, was wir jetzt schon mitbekommen, Die Husumer Nachrichten schreiben von einer Kostenexplosion. Das ist jetzt kein genaues Zitat, aber die Kosten sind doch mächtig gestiegen. Dass ihr antwortetet daraufhin, das sei auch zu erwarten gewesen. Nichtsdestotrotz, die Frage, bis wann ist Grenz, wann ist Schluss? Wie hoch können die Kosten werden, bis die Stadt Husum sagt, vielleicht sollten wir das Ganze doch abbrechen, dieses Projekt. Wo ist Schluss? Wo ist deine Grenze?
Da würde ich vielleicht, wenn er gleich gleich getrunken hat, erstmal den Bürgermeister antworten lassen, damit ich sagen kann, wie weit wir vielleicht gehen wollen als Politik.
Gerne.
Was die Summe angeht.
Gut, bitte.
Ja, das müsste ja am Ende die Politik sowieso freigeben, was die Gelder angeht. Und Fakt ist, dass der Preis gestiegen ist. Ob es jetzt eine Explosion ist oder nicht, weiß ich nicht mal. Wir hatten ja Jahre, wo die Inflation irgendwo Anfang im zweistelligen Bereich war. Und das schlägt natürlich nieder. Dann haben wir das Thema Baugesetz. Es wird einfach teurer zu bauen. Die energetische Aufwendigkeit von Baumaßnahmen, die ist einfach gestiegen. Und wenn wir hier ein Schwimmbad bauen und Förderung in Anspruch nehmen möchten, und das ist zwingend erforderlich meines Erachtens, um ein Schwimmbad zu realisieren, dann sprechen wir von einer 100% regenerativen Energieversorgung, was ja auch gut ist und im Sinne von Verwaltung, von Politik und von den Menschen vor Ort und was auch zur Attraktivität so eines Schwimmbades sicherlich beiträgt, treibt aber die Kosten natürlich nochmal in die Höhe. Also, wie gesagt, momentan 65 Millionen ist so die Schätzung, wenn wir in der Planung das Ganze jetzt fortführen, so wie es eingetaktet ist. Und wir sind aber angewiesen auf Förderung von Land und Bund, um es auch zur Umsetzung zu bekommen.
Und wie hoch könnten diese im Idealfall prozentual sein, diese Förderung? Was wünscht ihr euch?
Das wäre schon gut, wenn es im unteren siebenstelligen Bereich.
Und prozentual?
Entschuldigung.
Ja, im prozentual. Ja, und prozentual, was ist das? Die Hälfte? Ist das realistisch? Einfach nur mal, wenn man so an Förderung denkt. Ist das realistisch? Es gibt ja im Unternehmertum Förderungsmöglichkeiten von 80%. Wie sieht das auf kommunaler Ebene aus?
Nein, also realistisch ist dort, ich meine, wir freuen uns natürlich über die Förderung am Dockhook für über 60%, aber das ist eine ganz andere Hausnummer, auch ein ganz anderes Projekt und auch ein ganz anderer Topf, an dem wir da rangehen.
Genau, ich frage es als Bürger, weil ich es nicht verstehe. Wenn da 60% geht, könnte es da ja auch klappen.
Das stimmt grundsätzlich. Kannst du vielleicht zur Förderung was?
Ja, klar. Förderkulisse verändert sich natürlich, wird vom Gesetzgeber an den Bedarfen in der Gesellschaft irgendwo auch orientiert. Und was die Förderung für Bau oder Sanierung von Schwimmbädern angeht, da sprechen wir derzeit von einer Förderung, die deutlich geringer ist als am Dockhook. Wir können schon froh sein, wenn wir, lass mich mal kurz rechnen, weil da war ich ja nicht so gut drin in der Schule.
Könnte ich dir helfen sonst?
Oh ja, danke. Naja, wenn wir 20% Fördermittel kriegen, wären wir schon froh. Natürlich.
Bei 60 Millionen ist das,
rechnen,
ja, bei 60 Millionen sind das 12 Millionen Förderung. Dann haben wir immer noch 48 übrig. Wenn wir denn von 60 Millionen ausgehen, wir sind jetzt 2025, 2029 soll es möglicherweise abgeschlossen sein. Ich gehe nicht davon aus, dass es bei 60, 65 bleibt. Angenommen, wir gehen auf 80, 90 hoch. Sagt die Politik dann irgendwann nein? Oder wird dann auch die Stadt mal sagen?
Ich weiß, das sind Erfahrungswerte. Ja. Das wird sowieso teurer, wird sowieso 80. Klar ist nichts ausgeschlossen. Wir wissen auch nicht, wie sich die weltpolitische Lage, die sicherheitspolitische Lage etc. entwickelt. Ja. Was mit Energie sein wird in der Zukunft, das können wir alles nicht vorhersehen. Bei den 65 Millionen ist aber bereits eine Kostensteigerung einkalkuliert, die dem Schnitt der letzten Jahre entspricht.
Ja, also das...
Und das wird bejubelt, hörst du? Das wird bejubelt, großartig. Diese Kostensteigerung, das Einplanung.
Ja, also... Ja, da gehen wir danach auch hin, oder?
Ist das aber auch erst machen wir unseren Job und dann gucken wir mal, was da so geht.
Ist das im Kollegium auch so, als die 65 angesprochen wurden, dass gejubelt wurde innerhalb der Stadtpolitik?
Ja, natürlich nicht, Tore. Das ist natürlich klar. Auch uns ist die Zahl von 31 Millionen Euro bekannt. Nur muss man ja dazu sagen, diese 31 Millionen Euro wurde uns letzte Woche im Hauptausschuss auch nochmal deutlich gemacht, wie haltbar die grundsätzlich gewesen ist. Die waren natürlich zur damaligen Zeit eine grobe Schätzung. Es war ein grober Anhalt. Ja. Ne? Und jetzt muss ich ja sagen, und das muss ich auch einfach mal so sagen, das ist ein großer Lob auch an die Verwaltung. Man merkt einfach, wie professionell dort auch in diesem Projekt vorgegangen wird. Und wie transparent wir auch bei diesem Projekt abgeholt werden. Und diese 65 Millionen sind jetzt da. Da haben wir natürlich alle geschluckt und alle große Augen gemacht. Nichtsdestotrotz hoffen wir auf größtmögliche Förderung. Und wir sind schon gewillt, das Projekt dann auch dementsprechend umzusetzen. Und man muss immer schauen, wie sich es entwickelt, wie der Bürgermeister gerade schon gesagt hat, über welche Zahlen wir dann nachher im Endeffekt reden, weil leisten müssen wir uns das schon können. Das ist klar.
Ja, und außerdem muss man auch schauen, was wollen wir, was können wir uns leisten, aber was wollen wir auch leisten? Und nach meinem Dafürhalten steht da der Kreisstadt Husum und im Zentrum der Westküste gut zu Gesicht, wenn wir so ein Bad, wie es jetzt geplant ist, bekommen, nämlich ein Familienbad mit auch einer Freizeitausrichtung, mit einem Angebot, das sich über Sport hinweg auch für auf Kinder richtet, dass sich auf Jugendliche richtet, ein Saunaangebot, ein Gastronomieangebot. Dann haben wir draußen geplant Stellplätze für Wohnmobile, wo wir in Husum ja auch Bedarf haben. Das darf man auch nicht vergessen. Und das Wichtigste, wie ich finde, Gegenstand der Planung ist ja auch das Sportzentrum, wo 4 Sporträume, Kursräume installiert werden sollen. Nicht für Ballsportarten, sondern eher für sowas wie Mattensportarten, Judo, Taekwondo, solche Dinge. Und das hat einfach nur Vorteile für die Vereine, wenn man sich nicht zu Beginn erstmal aus der Box die Matten rausholen, aufbauen muss, nachher wieder abbauen, da hat man gleich 20 Minuten der Trainingszeit verloren. Hier haben wir ein professionelles Training möglich für verschiedene Sportarten, Gymnastik und andere Mattensportarten. Und das entspannt gleichzeitig die Lage in unseren Turnhallen, die doch stark ausgelastet sind, allein durch die verschiedenen Ballsportarten. Ja.
Dann lass uns mal von Möglichkeiten drinnen schwimmen zu gehen, nach Möglichkeiten draußen schwimmen zu gehen kommen, denn wir wollen nochmal über den Dockhook sprechen. Dürfen wir grundsätzlich auch mit der Erfolgsmeldung beginnen, denn die Abrissarbeiten haben tatsächlich begonnen. Du hast Wort gehalten, Martin.
Ja, das
keine Selbstverständlichkeit freut mich eines auch. CDU-Politikers.
Tore. Ich glaube, das kann, egal welcher Couleur, nicht jeder Politiker in jedem Fall. Aber man hat natürlich seine Ziele, man arbeitet dran, man hängt sich da rein, fokussiert sich drauf. Und wenn es dann von Erfolg gekrönt ist, muss ich sagen, ist es schon ein schönes Gefühl, ja, dass man dann wirklich was geschafft hat, was auch, glaube ich, wichtig für Husum war. So, und jetzt sind die Abrissarbeiten in vollem Gange. Die Brandruine kommt weg und ich glaube, das hat nochmal so ein Turbo reingelegt, wo es dann drum ging, kriegen wir Fördermittel oder kriegen wir keine, weil daran hing die Frage, ob das Dockhook im Charme der, die Dockhook-Spitze, im Charme der 70er Jahre bleibt oder ob das wirklich ein attraktives Naherholungsgebiet und eine echte touristische Aufwertung für uns wird. Und dann haben wir noch das Thema Campingplatz.
Und es wird was passieren. Wie schön, nächstes Jahr gehen die Bauarbeiten an der Dockhook-Spitze los, was ja auch gleichzeitig Beeinträchtigungen bedeutet für Menschen, die hier spazieren gehen wollen, die schwimmen gehen wollen, die unter DLRG-Aufsicht schwimmen gehen wollen. Robert, nimm uns da doch mal mit. Was ist nächstes Jahr geplant am Dockhook und welche Einschränkungen sind da einzuplanen?
Ja, vielen Dank, Tore. Es ist ja offiziell bekannt, dass wir dass die Verwaltung den ersten Bauabschnitt im nächsten Jahr durchführt. Und auch an mich als Bürgervorsteher sind natürlich Anfragen herangekommen. Wie sieht's denn aus mit dem Anbaden? Wie sieht's denn aus mit betreutem Schwimmen unter DLRG-Leitung? Und es ist ja nun mal so, wenn man umbaut, ist es immer schwierig, Dinge zu realisieren. Die Badestelle weiter nach rechts, sag ich mal, von vorne stehend, die kann man ja nutzen. Aber der DLRG wird es schwer haben oder es wird nicht möglich sein, seinen Dienst dort zu verrichten. Auf der anderen Seite antworte ich den Bürgern dann natürlich auch, wir wollen natürlich was machen, wir wollen was schaffen und wir müssen es anfassen. Und danach haben wir es ja noch viel schöner. Also wenn man mal ein Jahr mal schluckt und sagt, okay, wir können da nicht schwimmen gehen, finde ich's gut zu sagen, wir haben danach was.
Ja, das ist völlig richtig. Und was wir gemacht haben, ist natürlich das Gespräch mit dem DLRG geführt und gefragt, wie schaut's aus, was wäre notwendig, um eine Badestelle zu betreiben, mit Einschränkungen natürlich, weil Baubetrieb, weil Lärm, weil Bewegung und weil natürlich der ganze Bereich so nicht zur Verfügung steht wie gewohnt. Und am Ende vom Lied war es nicht möglich, eine DLRG-überwachte Badestelle dort zu betreiben. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass es vorangeht, dass es jetzt umgesetzt wird und dass wir in 2 Bauabschnitten das Dockhook jetzt sanieren. Und da will ich gerne kurz zu sagen, was wir genau machen.
Ja, bitte.
Nämlich, es gibt den neuen Badesteg, der war ja auch schon lange und kontrovers und jahrelang in der Diskussion. Ja. Jetzt kommt er endlich. Ja. Der wird etwas länger mit einer kleinen Plattform vorne. Und,
aber nicht mit Aufenthaltsqualität.
Nicht mit Aufenthaltsqualität. Das war Bedingung, damit es Förderung gibt. Also eine gewisse Aufenthaltsqualität gibt es da schon. Man wird sich da auch mal hinsetzen.
Der Begriff hat sich nur bei mir eingeprägt, weil.
Dann wird das Ding barrierefrei.
Deutschland.
Und es wird einen Anleger für den DLRG geben, super, was zwingend notwendig ist. Ja. Und allein das ist eine Tatsache, warum der DLRG sagt, nee, so können wir die Badeaufsicht und die Rettung nicht sicherstellen, wenn wir keinen Anleger haben. Und aus Küstenschutzgründen ist es natürlich auch schwierig, da eine mobile Lösung hinzustellen. Also Badesteg kommt neu, dann wird das Deckwerk komplett neu gemacht und angepasst. Es wird Barrierefreiheit hergestellt, alles wird ebenengerecht gemacht. Und das ist im Prinzip der erste Bauabschnitt. Und danach erfolgt der zweite Bauabschnitt im Jahr darauf. Immer von April bis September sind die Bauzeiten, weil auch die sich natürlich küstenschutzrechtlich begrenzen. Und da werden die Wegebeziehungen vor Ort neu gemacht und es entsteht eine attraktive und zeitgemäße Spiel-, Sport- und Bewegungslandschaft.
Also da passiert was, das können wir sehen, das durften wir auch schon sehen, das werden wir erleben. Ein Themenbereich, wo ich nicht direkt was mitbekomme, wenn was passiert, weil es meist unterirdisch passiert, Thema Glasfaserausbau in Husum. Und wir bekamen eine Höreranfrage, Martin, möchte ich einmal vorlesen. Anfang des Jahres verkündete unser Bürgermeister bei dir im Podcast stolz, dass das seit gut 3 Jahren fertiggestellte Glasfasernetz in Rüdemis, Norderschlag und Dreimühlen in der zweiten Hälfte 25, die hatten wir schon, beziehungsweise haben wir, endlich in Betrieb genommen wird. Seitdem nichts mehr gehört, nichts mehr passiert. Wir leben in Rüdemis. Und die Stadtwerke hat selber keine Info. Kannst du das bitte beim nächsten Teenetalk adressieren? Habe ich jetzt getan. Antwort?
Ja, das ist gut. Und das ist auch irgendwo eine nachvollziehbare Frage, die da kommt, weil die Anschlüsse ja bereits vor längerer Zeit gelegt worden sind.
Sie liegen da.
Ja, schon seit einigen Jahren und es ist nichts passiert. Natürlich habe ich mich auch der Sache gewidmet und ich bin ja jetzt etwas über 2 Jahre im Amt. Tatsächlich brauchen manche Dinge einfach etwas länger. Insbesondere in dem Fall, weil ja hier der leider erfolglose Versuch unternommen worden ist, dieses Glasfaserprojekt über die Stadtwerke zu machen. Nicht, weil die Stadtwerke dazu nicht fähig sind, daran liegt es nicht. Aber es gibt natürlich auch Themen mit dem Mitgesellschafter, den wir da in den Stadtwerken haben, der aus der freien Wirtschaft kommt. Und da ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig abzustimmen, wie man hier gemeinsam in die Richtung zum Gemeinwohl, um Husum mit Glasfaser flächendeckend zu versorgen, vorgeht. Wir sind dann hergegangen, haben den Glasfaserbetrieb aus dem Konzern herausgenommen, zum eigenen Betrieb der Stadt gemacht. Das ist jetzt kürzlich passiert. Parallel, damit es schneller geht, haben wir tatsächlich die Ausschreibung gestartet. Und ja, das dauerte länger, als ich in Aussicht gestellt habe. Ist völlig korrekt. Aber uns war wichtig, dass die Ausschreibung auch wirklich formal korrekt läuft, damit es nicht irgendeine Anfechtbarkeit von welcher Seite auch immer gibt. Das ist mir wichtig. Wir führen derzeit Bietergespräche mit verschiedenen Bietern, die auf das bereits errichtete Glasfasernetz zur Pachtung bieten. Und diese Bietergespräche werden dazu führen, dass wir Anfang des Jahres einen Zuschlag geben können und dann im nächsten Jahr eben auch das Netz endlich leicht verspätet, beziehungsweise wenn ich die ursprüngliche Planung betrachte, mehrere Jahre verspätet, aber für mich jetzt leicht verspätet, dann endlich zum Anschluss bringen können.
Und da du Wort gehalten hast beim Dockhook Hotel, dürfen wir dir das auch glauben, aber ich werde dich auch wieder dran erinnern, spätestens hier im Podcast.
Wir bleiben dran.
Wenn dem nicht so ist. Mhm. Und meine letzte Frage an euch beiden, ihr habt es jetzt geschafft, halbe Stunde ist rum. Martin, sitzt eigentlich neben dir schon dein Nachfolger? Weil du warst auch Bürgervorsteher, bist jetzt Bürgermeister.
Ich war auch Bürgervorsteher, richtig. Das ist natürlich ein politisches Ehrenamt. Das hier ist Verwaltung und ja, beinhaltet natürlich auch die Führung der ganzen Verwaltung, der ganzen Mannschaft im Rathaus mit den 300 Mitarbeitenden, die wir da haben, ist natürlich eine ganz andere Aufgabe irgendwo. Klar habe ich als Bürgervorsteher viele Einblicke, weil man natürlich auch ein sehr recht intensives Verhältnis zum Bürgermeister hatte damals zu Uwe Schmidt und ein gutes Verhältnis und das ist jetzt auch der Fall zwischen uns beiden. Aber ja, so ist bei mir der Entschluss gereift und ich wusste auch, Uwe Schmidt würde dann nicht mehr weitermachen und dann ja, habe ich gesagt, das würde ich gerne machen, würde ich mir zutrauen und ich will, dass in Husum sich noch ein bisschen was mehr tut. Ich hoffe, man sieht es mittlerweile. Dockhook ist vielleicht so ein Beispiel, aber was mich betrifft, ist nach wie vor, das habe ich im Wahlkampf auch gesagt, meine Absicht, auch noch eine zweite Runde zu machen, weil man muss sagen, ich bin jetzt knapp 2,5 Jahre im Amt, noch keine 2,5 Jahre, aber so langsam kommen die ersten Erfolge und ich habe noch ein bisschen mehr vor. Wir haben noch ein paar mehr Großprojekte. Und auch kleinere Sachen, von denen sich ja auch einiges schon getan hat in Husum. Und von daher ist meine Absicht, noch ein bisschen weiterzumachen.
Herr Tore, vielen Dank für die provokante Frage. Martin hat es ja schon eigentlich beantwortet. Man sieht, dass in Husum was vorangeht und mir macht das als Bürgervorsteher total viel Spaß. Uns macht das gemeinsam total viel Freude. Wir sind zwar nicht immer hundertprozentig einer Meinung, aber ich glaube, dass wir mit dem Ton, mit dem wir gerade losmarschieren, mit allen zusammen, mit der ganzen Stadtpolitik, mit der ganzen Stadtverwaltung, dass wir da ein gutes Team sind. Und ich habe da wahnsinnig Bock, die nächsten Jahre in der Konstellation noch so zusammenzuarbeiten.
Wie schön. Vielen Dank an den Bürgermeister, vielen Dank an den Bürgervorsteher.
Ja, gerne, Tore, danke auch.
Und danke an Lars, der uns hier wieder Asyl gegeben hat, hier bei Odin auf unserem schönen Weihnachtsmarkt. Und wie schön, dass es an den Adventssamstagen einen Bus hierher kostenfrei gibt, bis in den Nachmittag hinein. Und wenn man länger bleiben möchte und nach Hause kommen möchte und der kostenlose Bus fährt nicht mehr, dann kann man ja auch ein Taxi nehmen.